Ja, von meiner Seite herzlichen guten Morgen. Freut mich, dass ich da sein darf. Ich war ja schon öfter da, aber normal bin ich derjenige, der dann mit den Kindern da rausmarschiert oder beim Jubiläum dann von oben rum. Also ich bin Kinder- und Jugendmissionar, bin verheiratet, habe zwei Kinder und wohne da nicht weit weg von euch in Redelham. Ganz bei Schwaner. Wenn ich über die Straßen drüber gehe, bin ich in Schwanerstadt. Genau. Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Und ich habe natürlich überlegt, was ich euch so sage. Und Sommerzeit ist ja so ein bisschen eine Hochzeitszeit. Und meine Gedanken kreisen momentan auch ein bisschen um Hochzeiten, weil ich im Sommer bei zwei Hochzeiten predigen darf. Und das ist immer so ein bisschen eine besondere Herausforderung. Und so habe ich mir gedacht, ja, dann predige ich über Hochzeit, nicht wahr? Dann bleibe ich so ein bisschen im Thema drin. Und habe mir da dazu die Bibelstelle aus Johannes 2, 1 bis 11 gesucht. Und zwar die Hochzeit zu Kana. Ja, ich lese euch zuerst einmal den Text vor und dann sage ich euch was. Aha, ja, genau. Danke. Was Gott mir da so aufs Herz gelegt hat. Okay. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten sie ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Okay, mal ganz ehrlich, wer von euch hätte gerne diesen Wein bei seiner Hochzeit oder bei irgendeinem Fest gehabt? Also ich auf jeden Fall. Denn dieser Wein, der muss ja wirklich ja ganz was Besonderes gewesen sein und wirklich sehr gut gewesen sein. Ich meine, der Speisemeister, der hat ja gar nicht mehr eingekriegt. Ja. Der hat so gestaunt, wie er diesen Wein gekostet hat, dass er sogar den Bräutigam holen ließ, mitten in der Hochzeit. Ja. Um ihm das zu sagen: Hey, was machst du da? So einen guten Wein und erst zum Schluss. So gut war dieser Wein, dass er da den Bräutigam holen hat lassen. Und ja, ich glaube, so ist es einfach, wenn Jesus etwas in die Hand nimmt. Ja, wenn Jesus aus Wasser Wein macht, dann ist das nicht irgendein Wein, sondern dann ist das wirklich was ganz was Besonderes und ein wunderbarer Wein. Es kommt immer das Beste heraus, wenn Jesus etwas in die Hand nimmt und das formen darf. Und das gilt natürlich auch für unser Leben. Auch aus deinem Leben will Jesus das Beste machen. Aber wie geht das? Wie geht es, dass Jesus aus deinem und aus meinem Leben das Beste machen kann? Wenn ich mir so, was ich jetzt schon gehört habe im Gottesdienst, bei den Gebeten und auch was der Karl gesagt hat, dann brauche ich eigentlich das jetzt gar nicht mehr sagen, weil ich glaube, ihr wisst das alle. Aber, so wie Jesus seine Worte auch immer wieder wiederholt hat, tut es auch vielleicht uns gut, wenn wir etwas, was wir schon mal gehört haben, nur mehr hören. Als Bestätigung, als Ermutigung, als Bekräftigung. Und deswegen, wie geht es? Wie geht es, dass das Leben, dass Jesus aus deinem Leben das Beste macht? Und dazu schauen wir uns die Geschichte nur mal genauer an. Also was war passiert? Jesus war mit seinen Jüngern zu einer Hochzeit eingeladen. Böse Zungen behaupten ja, dass deswegen der Wein ausgegangen ist, aber das glaube ich weniger. Denn bei solchen Hochzeiten da in Israel, da war es üblich, dass das ganze Dorf eingeladen wird und natürlich ein Rabbi, so wie Jesus war, ein Lehrer, das war natürlich ein besonderer Gast. Und der kommt nicht alleine, der kommt mit seinen Schülern, weil seine Schüler haben ja von seinem Leben gelernt. Das heißt, die waren ja überall dabei, wo er dabei war, damit sie davon lernen können. Und ich glaube nicht, dass Jesus da gekommen ist, um recht viel Wein zu trinken. Dazu kommt nur, dass Maria, die Braut oder die Brautleute, also die Mutter von Jesus, die Brautleute gekannt haben dürfte. Weil wie wir gelesen haben, hat sie zu den Dienern einfach was sagen können und die haben auf sie gehört. Und da nimmt man schon an, dass sie die Leute gekannt hat. Eine Hochzeit in Israel dauerte übrigens mehrere Tage und wenn da nicht wirklich gut organisiert wird, dann kann es schon mal passieren, dass der Wein ausgeht. Was natürlich dann für den Bräutigam oder in dem Fall ganz besonders für den Speisemeister schlechte Folgen hätte. Auf jeden Fall eine schlechte Nachrede. Es war ja seine Schuld, wenn da was ausgeht. Und dann hätte man von dieser Hochzeit wahrscheinlich nur Jahre später geredet, aber vielleicht nicht so gut, sondern hätte dann gesagt, ach, das war doch die, wo der Wein ausgegangen ist, ja, wo es vor mir aus war. Und das war auch nicht so lustig gewesen. Aber genau das ist passiert oder drohte zu passieren. Aber zufällig hat die Maria das gehört, wie die Diener darüber geredet haben, dass der Wein ausgeht. Und Maria ging mit diesem Problem zu Jesus. Sie hat es gehört, hat sie gedacht, okay, da muss man was tun, geht zu Jesus. Aber warum geht sie zu Jesus? Einerseits war für sie klar, okay, die Brautleute, das Brautpaar, das kenne ich, da muss man irgendwas machen. Und sie geht zu Jesus, ihrem ältesten Sohn. Wäre ihr Mann, der Josef, nur am Leben gewesen, wäre sie vielleicht zu ihm gegangen und hätte ihn gebeten, hey, kann man da nicht irgendwas machen? Aber der dürfte bereits gestorben sein. Und so sagt sie es Jesus. Und wie wir wissen, war sie bei Jesus an der richtigen Adresse. Und das ist auch schon der erste Punkt, wie Jesus aus deinem Leben das Beste machen kann. Indem du zu ihm gehst. Indem du zu ihm gehst und dir bei ihm Hilfe für dein Leben suchst. Und die Hilfe nicht irgendwo bei irgendwelchen religiösen oder esoterischen Supermarkt suchst oder anderen Geboten oder deine Hilfe vielleicht erwartest von Freunden, ich meine, die helfen natürlich auch, aber dass du immer zuerst zu Jesus gehst und nicht dich auf Menschen verlässt, nicht auf dein Geld verlässt oder auf sonstige Dinge in deinem Leben, was du hast, verlässt, sondern wirklich auf Jesus, dass du zu ihm hingehst. Und vielleicht handelt Jesus dann nicht gleich so, wie du es dir wünschst. Ja. Wir haben heute schon gehört, ja, wir machen Pläne, wir haben einen Plan. Aber Gott hat sicher den besseren Plan. Ja. Und manchmal handelt er anders, als wir uns das vorstellen oder wünschen würden. Aber eins ist sicher, wenn du zu Jesus kommst, handelt er. Darauf können wir uns hundertprozentig verlassen. Denn er lässt uns nicht alleine, er lässt uns nicht im Stich. Die Reaktion von Jesus auf die Bemerkung oder auf das, was die Maria da gesagt hat, die stoßt uns vielleicht ein bisschen auf. Ja? Was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es hört sich ein bisschen heftiger, wenn man das so liest. Aber warum? Warum war das so heftig oder warum hört sich das so an? Einerseits, Frau war zwar damals eine ganz normale Anrede, ja, so wie Madame oder so, aber es war natürlich ungewöhnlich, dass man seine Mutter mit Frau anredet. Ja. Und ich glaube aber nicht, dass Jesus gerade ein bisschen einen Zwist mit ihr gehabt hat oder auf Kriegsfuß mit ihr gestanden ist. Viel wahrscheinlicher ist, dass Jesus mit diesen Worten wirklich zeigen wollte, dass er nicht als Marias Sohn in diese Welt kam, sondern als Sohn des Höchsten. Dass er wirklich er der Sohn Gottes ist. Ich meine, ähnliche Bemerkungen von Jesus kennen wir aus Matthäus 12, ja, wo die Mutter, die Maria und Die Brüder von ihm kommen und die Jünger sagen ihm, hey, du, Jesus, deine Mama und deine Brüder, die stehen draußen und die möchten mit dir reden. Und was sagt er? Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Jesus streckt nun seine Hand über seine Jünger aus und sagte, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Sie hört ja ein bisschen heftig an. Aber darum geht es, Jesus. Zu Jesus' Familie gehören alle, die an ihn glauben. Alle, die ihm nachfolgen. Das ist seine Familie. Es geht Jesus nicht darum, dass er sich jetzt von seiner Mutter distanzieren will. Nein, sondern ich denke, Jesus war sogar ein ganz besonders guter Sohn. Sogar ganz zum Schluss, als er am Kreuz gehängt ist, ja, wo all diese Schmerzen waren. Was macht er? Er kümmert sich noch um seine Mutter. Er sagt, hey Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Und zur Mutter sagt er, das ist jetzt dein Sohn. Ja, er gibt seine Mutter in die Obhut eines anderen, der um sie sorgen kann. Also Jesus war bemüht um seine Beziehung zu seiner Mutter, aber er wollte ganz klar und deutlich machen, dass er der Sohn Gottes ist. Und dass er in diese Welt gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. In Gottes, in dem Auftrag des Vaters ist er gekommen. Und nur auf ihn will er hören. Und wenn Jesus davon auch redet, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist, dann zeigt uns das auch ganz klar, wofür er gekommen ist. Es ist die Stunde seines Todes. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Sein ganzes Leben zielt auf diesen einen Augenblick ab. Wir haben es eh gesungen. Du bist das Zentrum der Geschichte. Und dieser Augenblick, wo er am Kreuz für uns stirbt und wo er nachher aufersteht, denn Kreuzigung und Auferstehung gehören einfach zusammen, das ist das Zentrum unserer Geschichte. Und mit dem Beginn seines Wunderwirkens, ja, und der Offenlegung seiner Vollmacht startet auch der Weg zum Kreuz. Und wir wissen, dass das kein leichter Weg war, den er aber gegangen ist, um den Willen des Vaters zu tun und um uns alle von Tod und Sünde zu befreien. Was mir an dieser ganzen Situation besonders fasziniert, ist dann die Reaktion von der Maria. Denn sie spricht zu den Dienern, macht, was er sagt. Eigentlich hat ihr ja Jesus gerade so eine richtige Opfer erteilt. Ja. Aber sie geht trotzdem zu den Dienern hin und sagt, hey, Herz auf ihrem. Sie leitet etwas in die Wege. Und das taugt mir besonders. Sie gibt nicht auf. Sie weiß, auch wenn Jesus bisher keine Wunder vollbracht hat, und es ist ja, das ist jetzt das erste Wunder, das er gemacht hat. Das heißt, bisher hat er keine Wunder vollbracht. Ja, die Vollmacht, die Gott ihm gegeben hat, die ist noch nicht offenbar geworden. Und trotzdem geht die Maria zu den Dienern hin und sagt, macht's, was er sagt. Er kann was tun. Und das nenne ich Glaube. Und dass Maria Glauben hat, das wissen wir, seit ihr der Engel erschienen ist und ihr den Auftrag gegeben hat, dass sie einfach ja, den Sohn Gottes gebären wird. Und sie sagt, hey, mir geschehe, wie Gott will. Und das ist auch Vertrauen, das sie in Gott hat und dieses Vertrauen hat sie auch in Jesus, in ihren Sohn. Maria wusste ja, dass er der verheißene Retter, der Messias, der Christus war. Und ich weiß nicht, ob wir oft dieses Vertrauen haben, diesen Glauben in ihn, weil wir schon länger nichts mehr erlebt haben mit ihm. Die Maria hat kein Wunder gesehen, aber sie hat gewusst, Jesus kann was machen. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann merken wir, da gibt es viele Menschen, die immer wieder im Vertrauen auf Jesus und weil er was gesagt hat, vorwärts gegangen sind und was gemacht haben. Da waren die Jünger, die 5000 Menschen in 50er Gruppen gesetzt haben, und sie mit 2 Fischen und 5 Broten versorgt haben. 5000 Männer und dann waren wahrscheinlich nur Frauen dabei. Oder da ist der Glaube des Petrus, der zu dem Gelehrten vor dem Tempel sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf und geh umher. Das ist Glaube. Und diesen Glauben, den wünsche ich mir und den wünsche ich euch, dass wir so ein Vertrauen in Jesus haben, dass wir wissen, er kann immer was tun. Und Gott steht dir bei. Und er will dir immer Gutes tun. Das hat uns versprochen. Gott gibt Gutes. Ja. Die Frage ist, glauben wir daran? Glaubst du daran? Es ist natürlich nicht leicht, immer daran zu glauben. Ja. Zum Beispiel, wenn wir uns die Welt anschauen und den ganzen Krieg und Terror und Hunger und Krankheiten und all das sehen, dann kann man schon manchmal zweifeln. Ja. Da frage ich mich vielleicht auch manchmal, Gott, wo bist du? Wann greifst du ein? Wann tust du was? Aber wir dürfen wissen, dass Gott was tut. Dass wir ihm nicht egal sind. Und dass er nicht ein Gott ist, der fern ist und einfach nur zuschaut und uns machen lässt, sondern der an unserer Seite ist und mit uns lebt. Gott will uns das Beste geben, was er hat. Unsere Aufgabe ist, das auch wirklich anzunehmen. Und daran zu glauben, dass Gott es gut meint mit uns. Wenn wir unser Leben dann selbst in die Hand nehmen, weil wir vielleicht nicht gleich Gottes Wirken erleben oder gleich der Plan umgesetzt wird, den wir uns wünschen, dann heißt es nichts anderes, als dass wir Gott nicht vertrauen. Ich will damit nicht sagen, dass wir einfach nur warten sollen und nichts tun sollen und Gott machen lassen, sondern was bedeutet das, wenn Gott nicht gleich wirkt oder nicht gleich das Wunder passiert, das wir uns erwünschen? Das heißt, weitergehen im Vertrauen auf Gott, tun, was er uns sagt. Und woher wissen wir das, was er uns sagt? In der Bibel, da lesen wir das. Und wenn wir das tun und im Vertrauen auf Gott vorwärts gehen, dann werden wir auch merken, dass Gott mit uns geht und dass er uns führt und leitet. Ich sage immer, ein stehendes Auto, da kannst du lenken und tun, was du willst, da passiert nichts. Wir müssen vorwärts gehen und dann wird Gott führen und leiten und lenken, denn er sitzt ja am Steuer. Wir sollen bereit sein, wir sollen wachsam sein und wir dürfen voller Vertrauen sein, dass Gott eingreifen wird. Und Gott greift übrigens nicht nur in Notsituationen ein, ja, dann, wenn es uns schlecht geht, sondern er ist ja immer da. Wir können ihm wirklich in allen unseren Lebensbereichen können wir ihm vertrauen, dass er eingreift. Und auch, ob das große Dinge sind oder kleine Dinge sind. Ja. Was soll ich heute anziehen? Das oder das? Auch da kann ich Gott fragen. Ja. Gott ist in allen Dingen da. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns auch in diesen kleinen Dingen immer bewusst machen, dass Gott da ist. Denn das führt dann auch dazu, dass wir, wenn wir auf Gespräche kommen mit noch Nicht-Christen, dass wir Gott in unserem Denken drinnen haben und immer wieder auf ihn hinweisen. Ja. Eben, so wie du gesagt hast, Gottes Segen zu wünschen. Ich finde das einfach super, weil ich mache das auch immer. Ich habe mir das so angewohnt. Wir können uns Dinge wirklich angewöhnen. Dass wir nicht nur immer sagen, hey, schönen Tag oder so, sondern dass wir wirklich den Menschen unter Gottes Segen stellen. Und dann wird es Reaktionen erleben. Ja, ich habe das schon öfter, ich mache das auch gern so an der Supermarktkasse. Und dann sage ich, ja, und ich sage nicht nur einen schönen Tag, sondern ich sage einen gesegneten Tag. Und auf einmal dreht sich die Kassiererin um und sagt, entschuldigen Sie, was haben Sie jetzt gesagt? Aber es wird den Menschen bewusst, wenn wir davon reden. Also Gott ist nicht nur in Notsituationen da, sondern wirklich in allen Situationen. Er ist kein Notnagel, sondern er will mit uns durch das ganze Leben gehen. In den guten und in den schlechten Zeiten. Und wenn uns einmal wirklich der Wein ausgeht, dann will er für Nachschub sorgen. Und das betrifft natürlich nicht nur Wein, sondern alles, was wir vielleicht an Mangel erleben in unserem Leben. Und das ist eigentlich der zweite Punkt, wie Jesus auch aus deinem Leben das Beste machen kann. Indem du ihm einfach vertraust. Indem du sagst, ich möchte, dass Jesus Herr in meinem Leben ist, und dass er wirklich alle Dinge meines Lebens leiten und führen darf. Und dass ich jederzeit auch eingreifen darf. Maria, die hatte diesen Glauben. Und sie instruierte die Diener und vertraute darauf, dass Jesus etwas machen würde. Und das hat er ja dann auch gemacht. Ja. Aus den circa, wir wissen von den Umrechnungen, dass das circa 600 Liter Wasser waren, die die Diener dann wieder in die Krüge geschüttet haben. Aus diesen macht er den besten Wein. So wie später bei der Speisung der 5000 oder 4000 Männer, ja, wo er Brot und Fische vermehrt und am Ende viele Körbe voll übrig blieben, gab es nun Wein im Überfluss. Ja. Und so ist Gott. Er gibt im Überfluss. Und das habe ich heute auch schon im Gebet gehört. Ja. Gott ist kein Spielverderber. Er liebt es, wenn wir uns freuen, wenn wir feiern, wenn wir fröhlich sind. Wir sind seine Kinder und er liebt glückliche und fröhliche Kinder. Wobei er am Rande bemerkt, es ihm bei der Hochzeit sicher nicht darum gegangen ist, dass sie die jetzt weiter besaufen können, sondern ich glaube, es ist ihm einfach nur darum gegangen, dass das Brautpaar glücklich weiterfeiern kann. Die haben ja am Anfang vielleicht gar nichts mitbekommen von dem Wunder. Das haben viele Gäste wahrscheinlich erst später gehört und vielleicht auch nachgelesen. Ja. Aber so ist es ja. So ist es ja auch bei uns oft. Gott gibt im Überfluss, Gott tut Wunder, er greift ein in unser Leben und wir kriegen es gar nicht mit. Erst hinten noch vielleicht. Vor allem merkt man, bah, da hat Gott mich geführt, da hat er Wunder getan, da hat er mich bewahrt. So ist Gott. Und Gott gibt wirklich in Überfluss. Und wir brauchen uns nur umsehen. Ja. Wer hat heute ein gutes Frühstück gehabt? Wer hat heute fließendes Wasser in seinem Haus schon benutzt? Ich meine, das sind Segnungen. Wir sind wirklich gesegnet, dass wir in diesem Land leben dürfen. Da können wir Gott nur loben, preisen und danken, eigentlich den ganzen Tag. Ja. Ich habe daheim einen Swimmingpool und ich kann 3-4 Mal am Tag da kurz reinhupfen. Ja. Und ich denke mir immer, Wahnsinn, das ist ein Segen. Ich schwimme da meine Runden, schwimme mit meinen Kindern und ich denke mir, wow, das ist Luxus. Ich kann mich nur erinnern, als Kind war das eine Vorstellung von einem Traum, einen Swimmingpool im Garten zu haben. Und heute habe ich das. Und da bin ich dankbar. Denn das ist eine Segnung Gottes. Und ich glaube, da fällt uns so viel ein. Da können wir echt loben und preisen. Zurück zu unserer Hochzeit. Die Diener und die Jünger haben dieses Wunder mitbekommen. Und seine Jünger begannen zu glauben. Sie haben die Herrlichkeit Gottes in Jesus gesehen. Die Herrlichkeit, von der ja der Johannes spricht. In Johannes 1,14 schreibt er, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das, was wir jedes Jahr zu Weihnachten feiern, wurde hier zum ersten Mal richtig sichtbar. Es war zu Beginn bei den Jüngern nur schwacher Glaube, weil wir haben sie, wenn wir die Geschichte, die Evangelien lesen, dann merken wir, wie die Jünger immer wieder zweifeln. Ja, und wie Jesus sie auch immer wieder mal tadelt und sagt, hey, du Kleingläubiger, ja, warum seid ihr im Glauben nur so klar? Aber ich darf euch sagen, egal wie groß euer Glaube ist, Jesus ist immer der Gleiche. Ja. Da haben sie noch nicht geglaubt und Jesus hat ein Wunder getan. Später haben sie geglaubt, aber ich war klein, so wie damals da im Boot, ja, wo sie in Seenot gekommen sind. Aber der Glaube war klein und Jesus hat trotzdem Wunder getan. Und selbst wenn unser Glaube klein ist, Jesus tut Wunder. Er hängt nicht von unserem Glauben ab. Er handelt auf wunderbare Weise für und an uns Menschen. Ja, und natürlich besonders an seinen Kindern, an die, die an ihn glauben und ihn Herr sein lassen in ihrem Leben. Und darauf dürfen wir vertrauen. Vertraut drauf, wenn Gott etwas macht, dann macht das auch wirklich gescheit und gut. Ja. Es gefällt mir so, wie er da diese Sturmstellung gemacht hat. Ja, er hat es nicht ein bisschen besser gemacht, sodass sie gerade und gerade umgekommen sind, sondern es war ruhig. Es war alles wieder total ruhig. Wenn Gott was macht, dann macht das gescheit. Der macht keine halben Sachen. Wenn schon Wein, dann der beste Wein. Ja. Und wenn schon Vergebung, dann komplette Vergebung. Wenn schon Errettung, dann vollkommene Errettung. Keine Teilrettung oder so eine halbherzige Vergebung. So ist Gott nicht. Wer zu Jesus kommt und ihm um Vergebung bittet, dem wird alles vergeben. In 1. Johannes 1,9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und es war für mich damals irgendwie so ein Augenöffner, als mir so richtig bewusst worden ist, welches Wort da drinnen steht. Aller Ungerechtigkeit. Wenn ich Jesus meine Sünden, als ich damals meine Sünden ihm hingelegt habe und bekannt habe, dass ich ein Sünder bin, hat er mich von aller Ungerechtigkeit gereinigt, befreit. Er vergibt mir alle meine Sünden. Die ich weiß und die, an die ich mich nicht mehr erinnern kann und die ich vielleicht unbewusst gemacht habe. Jesus vergibt uns vollkommen, komplett. Wir werden alle, oder wir haben eigentlich alle vor Gott, dem Vater, ein rein weißes Gewand. So sieht uns Gott. Gott sieht dich nicht als der, der vielleicht nur schlecht ist und Fehler macht und so. So sieht uns Gott nicht. Gott sieht uns als erlöste Kinder, als seine Kinder. Warum? Weil er sieht uns durch Jesus hindurch. Vor Gott, dem Vater, stehen wir als erlöste Kinder, ohne Sünden. Und dieses Bild, dass ich vor Gott so bin, das überwältigt mich heute noch. Das gibt mir einfach so eine Freude. Und da brauche ich mir keine Sorgen machen, dass Gott vielleicht nur irgendwas an mir, das passt nicht und das passt nicht und vielleicht bin ich doch nicht gerettet oder so. Nein, vor Gott bin ich als erlöstes Kind. Das ist meine Identität und das ist eure Identität. Das Brautkleid, das ich von Jesus bekomme oder eigentlich mit dem er mich sieht, ist hundertprozentig weiß. Und genauso ist es auch mit der Errettung, die ist vollkommen. Wer glaubt, ist gerettet. Jesus überlegt es nicht nur mehr und sagt dann irgendwann, Entschuldigung, habe ich mich verdammt, du bist doch nicht so gut. Nein, so ist Gott nicht. Was er sagt, das gilt. Und es heißt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und jeder, der an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Der hat den Sohn. Und deswegen darf ich leben in Ewigkeit, weil ich an Jesus glaube. Und wenn ich mal wieder was falsch mache, dann haut mir das nicht wieder von Gott weg. Ich bleibe sein Kind, immer und ewiglich. Und das ist Gott. Er gibt wirklich das Beste. Er macht das Beste aus unserem Leben. Er will uns nicht im Unklaren lassen, weil er eben das Beste für uns will. Und die Errettung und die Vergebung, die ist vollkommen. Und das gilt auch für dein Leben. Das darf ich dir sagen. Jesus möchte aus deinem Leben das Beste machen. Und wie das geht, das haben wir gerade gehört. Komm zu ihm. Vertrau ihm. Überlass ihm die Führung in deinem Leben und rechne jederzeit mit seinem Eingreifen. Und wenn du das machst, dann wirst du schmecken, wie gut der Herr ist. So wie die damals diesen wunderbaren Wein gekostet und geschmeckt haben, so werden wir oder schmecken wir, wie Gott ist. Und ich darf dir einfach sagen, hast du Jesus in deinem Leben, dann bist du Kind Gottes und du bleibst es auf Ewigkeit. Und das soll unsere Herzen voller Freude machen. Und wenn die Freude in unserem Herzen groß ist, dann geht sie über, dann sprudeln wir über. Und dann wird es uns gehen wie ein Korn und dann können wir gar nicht anders, als dass wir, wenn wir von Jesus gefragt werden, und wir werden von Jesus gefragt, denn wenn diese Freude in uns drinnen ist, dann werden die Menschen das sehen. Ja? Und dann werden sie uns fragen, hey, was ist bei dir anders, was ist da los? Und dann werden wir von Jesus reden, weil er unser Leben ist. Und das wünsche ich uns allen. Amen.